Genau, und genauso viel Spaß hatten wir in den letzten Tagen auch. Aber wenn ihr dann später die Stadt sehen werdet, ihr wisst ja jetzt bloß, dass es irgendwo eine Stadt geben soll, vielleicht da hinten hinter den abgehangenen Tüchern. Es war aber nicht bloß Arbeit. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben, ich habe nicht nachgezählt, aber ungefähr 80.000 Legosteine haben wir verbaut. Und das ist wirklich Arbeit. Und wenn ihr dann die Stadt seht, als Eltern, wie kreativ die geworden ist, achtet da bitte auch vor allen Dingen auf die Einzelheiten, die auch so zum Teil schon bei den Bildern gesehen habt. Ey, das war wirklich Arbeit für die Kinder. Und ihr könnt wirklich stolz auf eure Kinder sein. Es waren 40 Kinder in diesen Räumen hier irgendwie mit Lego-Bauen beschäftigt. Und man hat hin und wieder sein eigenes Wort verstanden. Die waren wirklich artig und haben sich wirklich gut verhalten, das, was ich mitgekriegt habe. Und deswegen fände ich es cool, wenn ihr euren Kids einfach mal einen Applaus gebt für das, was sie hier geschafft haben in den letzten Tagen. Das ist nämlich echt eine Leistung. Genau, und ich möchte jetzt eine kleine Geschichte aus der Bibel erzählen. Das haben wir so in den letzten Tagen auch mit den Kindern so gemacht. Erst haben wir ein bisschen Spaß gehabt in Liedern, dann habe ich eine Geschichte erzählt. Also eigentlich erlebt ihr jetzt im Gottesdienst genau das, was wir auch während den Lego-Tagen getan haben. Und ich würde einfach mal eine These aufstellen wollen, dass das Wissen allein nicht langt. Ihr wisst zum Beispiel, dass da hinten eine Lego-Stadt ist. Ihr kennt die aber nicht. Gut, in manchen Gemeinden sagen, ihr wisst nicht mal, ob überhaupt eine da ist. Ihr habt ja schon so ein bisschen die Hochhausspitzen gesehen. Aber die Kinder und ich, wir haben einen riesen Vorteil. Wir kennen die Stadt. Weil wir uns mit der Stadt beschäftigt haben. Und ja, weil wir sie einfach kennengelernt haben. Und ich möchte eine Geschichte aus der Bibel erzählen, wo ein Mann wahrscheinlich relativ viel über Jesus wusste. Und ich kann mir vorstellen, ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht immer Christ. Und spätestens jetzt hätte ich vor einigen Jahren gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich sitze jetzt hier in der Gemeinde. Eigentlich weiß ich, da geht es irgendwie um Gott. Und jetzt fängt er schon wieder an mit Jesus. Kann aber auch sein, du sitzt hier und denkst, ja, ich will jetzt wirklich, ich gehe oft in der Gemeinde, ich bin es gewöhnt, in den Gottesdienst zu gehen und ich will was von Jesus hören. Und ich kenne mich von früher, ich hätte jetzt abgeschalten. Und ich möchte dich, wenn es dir vielleicht so geht, einfach ermutigen, zuzuhören, das auf dich wirken zu lassen. Weil ich habe irgendwann das gemerkt, da ist wirklich was dran. Und dieser Mensch, die Geschichte oder der Mann, von dem ich jetzt erzählen werde, der hat eine ganz wichtige Frage, die jeden von uns beschäftigt. Nicht bloß die Älteren, sondern auch die Kinder. Und diese Geschichte steht in Lukas 18. Ich werde nur die Verse 18 bis 23 lesen. Und manch einer von euch kennt die Geschichte vielleicht unter die Geschichte des reichen Jünglings. Ich habe bewusst die aus Lukas gewählt. Die von reichen Jüngling steht in Matthäus. Das ist der zweite Teil in unserer Bibel. Ich werde den Text mal komplett vorlesen. Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Und es fragte ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, dieser Lehrer ist Jesus, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das sollte der Mann einhalten, um ewiges Leben zu bekommen. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Ich weiß, es ist ein ziemlich herausfordernder Text. Da ist auch nicht ganz einfach, darüber zu reden. Dieser Mann, in diesem Text, den ich jetzt ausgewählt habe, steht, er ist ein Oberster von den Juden. Ist nicht so ein, wenn ich sage, reicher Jüngling, so ein Halbstarker, dessen Vater einen riesen Konzern hat, der sich alles leisten kann. Dieser Mann hat, ich würde es heute vergleichen mit einem Theologieprofessor. Der wusste genau, was in der Bibel steht, im Alten Testament. Der kannte die Gesetze, die Juden einhalten sollten. Er wusste auch, wo Jesus dann drauf eingeht, was die 10 Gebote sind. Dieser Mann wusste aber irgendwie, Jesus ist ein ganz spezieller Lehrer, ein ganz spezieller Mann in Bezug auf Gott. Und dieser Mann geht zu Jesus und fragt: Jesus, wie kann ich ewiges Leben kriegen? Wie kriege ich das hin? Und das ist die Frage, glaube ich, die beschäftigt jeden. Ob es zugibt oder nicht. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir überlegen, wenn das hier alles vorbei ist, wo geht's hin? Egal wie unsere Antwort da aussieht, ich bin fest der Meinung, jeder Mensch denkt mal drüber nach. Ob die Antwort dann Gott ist oder nicht, das ist dahingestellt. Aber die Frage an sich stellt sich jeder. Und dieser Mann stellt Jesus diese Frage. Und ich glaube, Jesus wusste auch, wer dieser Mann ist. Und er wusste auch, dass er sich in der Bibel ausgekannt hat. Und er zählt einige von den 10 Geboten auf. Ja? Du kennst die. Eigentlich müsstest du doch wissen, was du machen sollst. Und in dem Text, den ich vorgelesen habe, war zum einen: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das ist so ein Gebot, das hat Gott uns gegeben. Und finde ich eigentlich ziemlich cool, dieses Gebot. Stellt euch mal vor, keiner von uns würde ehrlich sein. Es würde alles drunter und drüber gehen. Und dieser Mann sagt: Das habe ich von meiner Jugend an befolgt. Er sagt damit zu Jesus: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Lüge getan. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich an Jesus seiner Stelle gewesen wäre. Einer von euch steht vor mir und sagt: Ich habe in meinem Leben noch nie eine Lüge getan. Ich hätte viele Argumente dagegen halten können, dass das gar nicht sein kann, weil jeder Mensch mal eine Lüge getan hat. Und das finde ich echt das Schöne an Jesus, dass er da gar nicht anfängt mit diskutieren oder diesem Mensch irgendwie aufzuzeigen, was er alles für ihre Fehler schon gemacht hat. Er hätte sicherlich eine Riesenliste rausholen können, was er an den Geboten noch nicht eingehalten hat. Aber so ist Jesus nicht. Das an dieser Stelle zeigt mir, dass Jesus so ist, dass er uns nicht die Fehler, die wir gemacht haben, vorhält, sondern uns jederzeit zur Umkehr bewegen will. Zum Überlegen, was in unserem Leben vielleicht nicht so richtig gerade läuft. Wie gesagt, Jesus geht gar nicht darauf ein, dass er die ganzen Gebote schon gehalten hat. Was ja schon eigentlich die erste Lüge ist. Und ich glaube, das ist für manche die schwierigste Stelle in diesem Text. Weil Jesus wusste, dieser Mann ist reich und sagt zu Jesus: Verkauf alles und folge mir nach. Gib's den Arm. Man könnte jetzt denken, wir als Christen dürften kein Reichtum haben. Wir als Christen dürften nicht finanziell abgesichert sein. Ich bin der Meinung, in dieser Stelle ist es gar nicht gemeint. Ich bin der Meinung, dass Jesus den Punkt bei diesem Mann gefunden hat, wo sein Zentrum in sein Leben lag, wo er seine Motivation hergezogen hat, was ihm am wichtigsten war. Und an dieser Stelle, ja, muss ich eigentlich immer wieder sagen, dann predige ich eigentlich selbst zu mir. Ich habe eine Zeit vor der Bibelschule gehabt, wo mir wirklich meine Arbeit das Wichtigste war. Ich habe Metallbauer gelernt, habe dann meinen Meister gemacht und ich übe den Beruf richtig gern aus. Da ich den Beruf gern mache, haben sich meine Arbeitszeiten verlängert. Ich habe samstags gearbeitet. Und ja, parallel war ich immer so in der Gemeinde noch beschäftigt. Ich habe mich mit Freunden getroffen. Auch unter der Woche haben wir manchmal irgendwie Bibel gelesen. Und irgendwann habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und da bin ich meiner Frau wirklich dankbar dafür. Die hat dann irgendwann zu mir gesagt, guck dir mal dein Leben an. Du gehst eigentlich nur noch auf Arbeit. Und alles, was so mit Glauben, mit Jesus zu tun hat, das existiert in dein Leben eigentlich so gut wie nicht mehr. Ein kurzes Gebet am Abend, aber so wirklich Beziehung zu Jesus leben, gab es nicht mehr. Und deswegen bin ich der Meinung, Jesus spricht genau das an. Wo ist das Zentrum in deinem Leben? Und das sieht bei jedem anders aus. Das wird bei jedem, der hier sitzt, anders aussehen. Bei manchen ist es sogar das Auto sein. Da muss halt, weiß ich nicht, das Auto 5-mal in der Woche gewaschen werden und poliert werden. Bei jemand anders ist es das Zocken am PC. Das kann genauso Zentrum von Leben werden. Und das schleicht sich in unser Leben ein. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich will auch nicht sagen, dass das unbedingt immer schlecht ist. Aber überlegt mal, was ist euch das Wichtigste und wo zieht ihr eure Motivation her? Und ich habe dann gemerkt, dass es ganz schwierig ist, wieder zurückzurudern. Ich war in der Situation wie dieser Mann. Ich habe eigentlich die Antwort gehabt. Wenn ich wieder in einer richtig guten Beziehung zu Jesus kommen will, dann muss ich meine Arbeitszeiten eindämmen. Das ist nicht für jeden einfach, ist mir vollkommen klar. Aber jeder kann selbst die Entscheidung treffen, in seinem Bereich wie des Möglichen. Und mein Chef hat es irgendwie nicht so richtig verstanden. Vielleicht ist jemand hier, der auch selbstständig ist. Ihr habt einen Mitarbeiter, der eigentlich permanent oder seine Arbeit gut gemacht hat. Und dann kommt er und sagt, ja, ich will weniger arbeiten und ich komme samstags nicht mehr auf Arbeit und Sonntag erst recht nicht, weil ich dann in der Gemeinde gehen will. Und dieser, ja, mein Chef war halt kein Christ, der hat es einfach nicht verstehen können. Warum? Das hast du doch immer so gemacht. Das war schon immer so, seit du ausgelernt hast. Und dass du Samstag nicht kommst, das geht ja nicht. Da wissen ja die Leute, die kommen gar nicht, was sie machen sollen. Und da musste ich dann wirklich einen Schlussstrich ziehen und deswegen bin ich eigentlich nach Wiedenäs gegangen. Nicht um Theologie zu studieren, sondern das war eher für mich und meine Frau eine Auszeit. Ich wusste nicht mal, dass es in Wiedenäs irgendwelche Klausuren gibt. Da war ich, wo das der erste Dozent gesagt hat, ich dachte, bin ich da nach Hause, ich sage zu meiner Frau, was hier gibt es denn Klausuren mit so richtig Benoten und war mir aber egal. Ich war aus der Arbeit raus und da konnte ich einen Neuanfang machen. Und dieser Mann, der hat sich ein bisschen anders entschieden. Mir ist das auch nicht leicht gefallen. Aber dieser Mann hat gesagt, nee, der Schritt ist mir zu heftig. Und dass es ihn bewegt hat, zeigt, dass der Deck sagt, er geht sehr betrübt weg. Er geht sehr betrübt nach Hause. Ich glaube, dem Mann ist es nicht einfach gefallen. Der hat genau gewusst, dass Jesus eigentlich recht hat. Aber er konnte nicht über seinen eigenen Schatten springen. Und ich habe gerade von mir erzählt, dieses Thema ist nie abgeschlossen in unserem Leben. Weil ich stehe jetzt eigentlich genau wieder in der gleichen Situation wie vor Wiedenest. Ich habe erzählt, dass ich in einen normalen Beruf wieder zurückgegangen bin. Und ich habe jetzt wieder das gleiche Problem, das ist ganz komisch. Weil das ist das, was uns so das Zentrum in unserem Leben ist. Das ist uns ja irgendwie auch wichtig. Sei es unser BKW oder sonst was. Und irgendwann, wenn wir die Möglichkeit haben, das wiederzukriegen oder ein neues Modell von diesem BKW oder sonst was, dann sind wir immer in der Gefahr, wieder in den Sumpf reinzurutschen. Und ich muss mir das genauso wie vor einigen Jahren genauso wieder die Frage stellen zurzeit, ist es gut so, wie ich das mache? Oder trennt es mich von Jesus? An diesem Text kann ich noch was ziemlich Bemerkenswertes an Jesus sehen, weil es steht nicht drin, dass Jesus hier hinterher gerannt ist. Er hat ihn gehen lassen, ihn seine Entscheidung treffen lassen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Persönlichkeitszug von Jesus, den ich richtig, richtig gern habe, dass er uns die Entscheidung gibt, wie wir reagieren, wie wir entscheiden. Ich bin der Meinung, dass Jesus und Gott uns zu nichts zwingt. Ich habe den Kindern in den letzten Tagen schon gesagt, wenn ihr alles vergesst, was ich erzählt habe oder was ihr hier gehört habt, vergesst bitte eins nicht. Jesus, Gott, hat dich, hat jeden hier in diesem Raum ganz sehr lieb. Egal, ob du das willst, ob du das glaubst, das ist für mich eine Tatsache. Aber die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Bei den Kindern, genauso wie bei den Rentnern, genauso wie bei denen, die im mittleren Alter sind, die Entscheidung müssen wir treffen. Ob wir Jesus kennenlernen wollen, ob wir eventuell sogar uns von Jesus in unser Leben reinreden lassen wollen. Das ist ja der Punkt hier. Jesus will in unser Leben reinreden. Er will mitwirken. Aber er will uns zu nichts zwingen. Und ich glaube, ich habe es in meinem Leben erfahren, dass es wirklich gut ist, auf das zu hören, was Gott einem so an Eindrücken schenkt oder auch als Menschen gegenüberstellt. Für mich war es meine Frau, die mich dann mal wieder zurückgeholt hat auf den Boden der Tatsachen. Und wenn ihr vielleicht hier sitzt und sagt, ja, ich habe keine Ahnung von Glauben, ich bin irgendwie gar nicht so aufgewachsen oder ich bin seit Jahren nicht mehr in der Kirche gegangen. Ich hatte auch den Punkt, wo ich dann irgendwann angefangen habe, mich wieder damit zu beschäftigen. Ich habe irgendwelche Bücher von Christen gelesen, weil ich irgendwie in meinem Umfeld niemanden so richtig gefunden habe, der mir das vorgelebt hat. Und es ist wirklich so, wir gehen zwar in der Gemeinde als Christen, aber wir sind nicht besser wie Nicht-Christen. Überhaupt nicht. Manchmal sind wir sogar viel schlechter. Habe ich einige Beispiele, auch von mir selbst. Wenn ihr da wirklich irgendwie spürt, ihr solltet euch da mehr oder vielleicht Jesus mal eine Chance geben. Da gibt es richtig coole Bücher, die ihr lesen könnt. Am besten wäre natürlich, ihr hättet irgendwie in eurem Umfeld jemanden, der von sich sagt, er ist Christ, und redet einfach mal, den er auch vertraut. Redet mit denjenigen, warum der überhaupt Christ ist. Da wird euch auch sagen, er ist nicht perfekt, aber wird euch erklären, warum er an Gott glaubt. Er hat sicherlich sehr viele Sachen mit Gott erlebt, die er erzählen kann. Wenn ich die euch jetzt erzählen würde, könnte alles ausgedacht sein. Wenn ihr aber einen Bekannten findet, den ihr immer wieder sehen werdet, da wird euch die Wahrheit erzählen. Und natürlich ist auch eine Möglichkeit wirklich, wenn er sagt, vielleicht ist doch was dran, an dem, ihr ist jeden Sonntag 10 Uhr Gottesdienst, ihr könnt jeden Sonntag vorbeikommen als Gast, ihr werdet herzlich willkommen sein und euch wird hoffentlich auch niemand drängen, euch irgendwie zu bekehren oder sonst was. Das ist eure Entscheidung. Ich würde jetzt zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Und wir können ruhig sitzen bleiben, ja. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass du jeden Einzelnen von uns ganz sehr lieb hast. Dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Dass du weißt, was uns beschäftigt. Dass du weißt, was uns aber auch betrübt und bedrückt. Ich möchte dir danken, dass du wirklich in unser Leben hineingreifen willst. Dass du uns beiseite stehen willst und du siehst, was uns jetzt so in den Kopf herumgeht, wo wir vielleicht irgendwelche Sachen sehen, die nicht so gut laufen, irgendwelche Sachen sehen, die uns von dir abhalten. Ich möchte dich bitten, dass du in uns wirkst und dass du einfach uns deine Liebe zeigst. Ich weiß, das können wir nicht so richtig verstehen menschlich. Wir kriegen vieles von dir nicht in unseren Kopf rein, in unseren menschlichen Verstand, auch was wir manchmal in der Bibel lesen. Aber Jesus, du bist eine Tatsache. Du hast uns lieb und du willst wirklich mit uns durchs Leben gehen. Du willst uns ewiges Leben schenken und wir wollen da wirklich auf dich vertrauen. In deinem Namen, Jesus. Amen.